SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag.
What happened to the whispers?
The whispers of love and of beauty.
Yeah, the whispers.
The whispers of faith and of frailty.
What happened to the whispers?
Whispers. Die dänische Singer-Songwriterin Tina Diko stimmt uns ein auf Herbst und Halloween in diesem Lesenswert-Magazin. Die Literaturredaktion von SWR 2 hat gruselige Lesetipps für lange Leseabende zusammengetragen. Außerdem gibt es Neues von Peter Handke. Die Ballade des letzten Gastes heißt sein dunkelgrundierter Familienroman. Und jetzt gleich geht es erstmal um einen Maler, dessen melancholische Bilder besonders gut zur Herbststimmung passen. Caspar David Friedrich hat Florian Illies sein neues Buch gewidmet, Zauber der Stille.
King of swines, prince of lies, wicked faithful servant, boredom's son, love's hired gun. Now I'm a chapter in the sad little book that you keep beside your bed. Me, I know better than to let any memory lodge inside my head. Swines, prince of lies, wicked's faithful servant, boredom's son, love's hired gun. Whatever happened to the whisper? What happened to the whisper? The whisper. Whatever happened to those whispers?
Das weite Meer. Darüber ein dunkel bewölkter Himmel, ein schmaler Sandstreifen am Wasser. Und dann erst entdeckt man, ganz klein in brauner Kutte, einen Menschen am Meer. Den Mönch am Meer. So heißt eines der berühmtesten Bilder von Caspar David Friedrich, das als das Gemälde der deutschen Romantik gilt. Mit wenigen Motiven eine maximale, meist melancholische Stimmung aufrufen. Darin war Caspar David Friedrich ein Meister. Im kommenden Jahr wird sein 250. Geburtstag groß gefeiert mit vielen Ausstellungen und Veranstaltungen. Florian Illies widmet ihm jetzt schon ein wunderbares Buch, Zauber der Stille. Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten. Wolfgang Schneider stellt es vor.
Florian Illies liebt Einfühlung und Emphase. In seinen Büchern simuliert er den direkten Zugang zu den Wahrnehmungen, Emotionen und Gedanken der Künstler und Schriftsteller. So, wenn er zu Beginn von Zauber der Stille, von der Segelbootfahrt von Rügen nach Stralsund erzählt, die Caspar David Friedrich 1818 mit seiner frisch angetrauten Frau Line unternahm.
Fast einen ganzen Tag dauert ihre Segelfahrt durch das glitzernde Wasser des Boddens, das mal dunkelblau leuchtet und mal türkis. Friedrich kann nicht genug davon bekommen. Er saugt alles auf mit seinen Maleraugen. Die Boote, die Taue, den Mast, das knatternde Segel. Genau diesen Moment muss ich malen, denkt er voll innerem Feuer. Vielleicht bin ich gerade das erste Mal in meinem Leben wirklich glücklich. Meine Hand in der ihren.
Solche Anempfindeleien, halb erfunden, halb auf autobiografischen Schriften oder Briefen basierend, können zudringlich oder kitschig wirken. Erst recht, wenn Illies dabei, wie in seinem letzten, aus lauter Vignetten zusammengesetzten Buch über die Liebe in den Zeiten des Hasses zwischen 1929 und 1939, in flotter Allwissenheit zwischen zahlreichen Künstler- und Autorenseelen hin und her springt. Bei Caspar David Friedrich wirkt es zum Glück weniger anmaßend, weil Illies hier eben nur diesen einen rätselhaften, einzelgängerischen Künstler zu fassen sucht, der heute als bedeutendster der Romantik gilt. Die Fokussierung tut dem Buch gut, das ansonsten nach der erfolgreichen Illies-Methode gestrickt ist. Eine mosaikhafte Sammlung von Momentaufnahmen, Anekdoten, Skizzen und reflektierenden Abschnitten, die dieses eine Gravitationszentrum haben. Caspar David Friedrich und die wechselvolle, verblüffende, bisweilen erschütternde Geschichte seiner Werke von 1774 bis heute. Die vier Kapitel sind benannt nach den Elementen Feuer, Wasser, Erde, Luft. Wasser und Luft liegen schon deshalb nahe, weil der geborene Greifswalder so viele grandiose Darstellungen von seiner geliebten Ostsee, von offenen Himmeln und Wolken geschaffen hat. Feuer bezieht sich vor allem auf die vielen Brände, die ein ums andere Mal seine Werke vernichteten. Etwa das Feuer des Münchner Glaspalasts 1931, wo gerade eine große Schau romantischer Malerei stattfand. Des Weiteren Schlossbrände, Bombenangriffe und andere Kriegsverwüstungen. Und der Brand von Friedrichs Greifswalder Geburtshaus im Jahr 1901.
Dass allerdings zu den vorhandenen brennbaren Stoffen im Obergeschoss des Hintergebäudes auch 9 Gemälde Caspar David Friedrichs aus altem Familienbesitz gehören, das ist nicht festgehalten worden. Um 1901 ist der Künstler in Deutschland komplett vergessen. In fast keinem öffentlichen Museum hängt ein Bild von ihm.
Es folgte die triumphale Wiederentdeckung und bald darauf leider auch die Inanspruchnahme durch die Nationalsozialisten, die Friedrichs Werke als nordisch-germanische Küstenkunst priesen. Auch wenn die tiefe Melancholie seiner Bildwelt unvereinbar ist mit der aktivistischen Nazi-Ideologie, sieht Illies doch ein paar Anknüpfungspunkte.
Friedrich ist ein Nationalist, ein Patriot und er offenbart das auf seinen Leinwänden. Es ist genau das, was Goethe als neudeutsch-religiös-patriotisch verspottet. Aber Friedrich ist es ernst, bitter ernst damit.
Weil Friedrich seine Bilder nie signiert hat, wurden sogar einige seiner berühmtesten Gemälde lange nicht als seine Werke erkannt. Etwa die Kreidefelsen auf Rügen, die als vermeintliches Werk von Karl Blechen zu Anfang des 20. Jahrhunderts in einem Berliner Kinderzimmer hingen. Über dem Bett eines Mädchens, das selbst mit Bildern berühmt werden sollte, der späteren Fotografin Giselle Freund. Solche verblüffenden Zusammenhänge zaubert Illies hervor, wie der Magier die Kaninchen aus dem Hut. Ob Walt Disneys Bambi-Trickfilm, ob Leni Riefenstahls Bergfilme, Nosferatu oder sogar Beckets Warten auf Godot, überall ist Caspar David Friedrich im Spiel. Auch wenn Friedrichs Werke etwas Metaphysisches ohne konkrete Glaubensinhalte vermitteln, frömmelnde Kunstbetrachtung liegt Florian Illies ganz fern. Da erzählt er lieber noch eine scherzhafte Anekdote.
Caspar David Friedrich mag als Maler ja bedeutend gewesen sein. Wirklich revolutionär ist er doch als Züchter von Kanarienvögeln. Denn weit bevor der kleine gelbe Vogel sich in Deutschland verbreitet, vertieft sich Friedrich bereits in die Details der Aufzucht und der Säuberung von Volieren und hat zahlreiche der Singvögel um sich.
Aber dann weiß Illies nicht, dass Kanarienhecke ein altes Wort für Kanarienzucht ist und blödelt darüber, dass Friedrichs Vögel in einer Hecke vor dem Haus leben würden. Ergiebiger sind die Diebstähle von Friedrich-Gemälden in jüngerer Zeit. Kurioser Erzählstoff, den Illies über viele Seiten genüsslich ausbreitet. Zu empfehlen ist ein überaus beziehungsreiches, sehr unterhaltsam zu lesendes Buch, das zu weiterer Beschäftigung mit Caspar David Friedrich und seinen Kontexten anregt.
Das meint Wolfgang Schneider über Zauber der Stille, Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten, erschienen bei S. Fischer. Die Zitate stammten aus dem gleichnamigen Hörbuch, das bei Argon erschienen ist, gelesen von Stefan Schad.
Suddenly, moving in the corner of
The Cure mit Lullaby, einem schön gruseligen Schlaflied über den Spinnenmann. Und damit kommen wir zum ersten Teil unserer Lektüre-Tipps zu Herbst und Halloween. Den Anfang macht SWR-Literaturchef Frank Hartwig mit dem Gruselklassiker schlechthin, Bram Stokers Dracula.
Mein Halloween-Tipp hat eine kleine persönliche Geschichte. Ich habe mich als Junge in Fasching natürlich immer mal wieder als Dracula verkleidet. Also man trug den schwarzen Umhang, dann hatte man dieses eklige Plastikgebiss. Das Gebiss wurden Blutstropfen gemalt und dann hatte man sich so einen gefährlichen Sound ausgedacht. Und damals dachte ich natürlich, der schwarze Fürst der Vampire, den gibt schon ewig. Aber ich habe mich da natürlich getäuscht. Er ist nämlich erst im Jahr 1897 erfunden worden. In diesem Jahr erschien nämlich der Roman von Bram Stoker, Dracula. Und den Inhalt kennt dann doch jeder, denke ich, aus den vielen Filmen. Jonathan Harker, der Rechtsanwalt, geht nach Transsilvanien zum düsteren Grafen, der in England Grundstücke kaufen will. Und der böse Plan dahinter ist natürlich der, dass er England erobern möchte und die Engländer in Untote verwandeln mit dem berühmten Biss, der die Menschen irgendwie tötet, aber dann doch lebendig untot lässt. Und was man vielleicht nicht weiß, dieser Roman ist auch ein ganz großer Medienroman. Der große Literaturwissenschaftler Friedrich Kittler hat das analysiert. Es kommt nämlich drin vor der Phonograph, das ist eine frühe Form des Schallplattenspielers. Es kommt drin vor die Schreibmaschine und es kommt darin vor die drahtlose Datenübertragung. Und mit diesen Mitteln gelingt es der Gruppe, um Van Helsing, den Grafen, zu stellen und ihn am Ende dann auch zu töten. Es gibt zwei schöne Ausgaben in Deutschland auf dem Markt. Die eine ist von Reklam, die andere ist von Steidl. Alles ist sehr lesenswert und natürlich wunderbar gruselig.
Sagt SWR-Literaturchef Frank Hartwig. Und an diesen Grusel schließt sich direkt der Tipp von meinem SWR-Kollegen Carsten Otte an. Auch hier geht's um Vampire.
Die nicht sterben. Der Titel ist schon einmal äußerst passend für den Vampirroman der schweizerisch-rumänischen Schriftstellerin Dana Grigorcia. Wie alle Dracula-Geschichten beginnt auch diese Blutsauger-Erzählung zunächst einmal recht harmlos. Eine junge Bukarester Malerin kehrt nach dem Kunststudium in den Ferienort ihrer Kindheit zurück, der in der Walachei in der Nähe von Transsilvanien liegt. Sie besucht ihre Großtante Margot, die in der kleinen Stadt, die nur den Namen B trägt, ein großbürgerliches Leben führt. Die Villa hatte man Margot zu Ceausescus Zeiten enteignet, was die Dame aber nicht davon abhielt, sich in das Haus einzumieten. Damals gab es nur einen Vampir in Rumänien und das war der Diktator selbst. Jahrzehnte später scheinen noch andere Untote durch das Haus und in den Köpfen der Menschen herumzuspuken. Zu allem Übel findet die Erzählerin heraus, dass die Familiengruft auch die letzte Ruhestätte von Fürst Vlad III. Ist, also jener unheimlichen Figur, die für Bram Stoker das Vorbild für seine Dracula-Romane gab. Das Beste aber an dieser nahezu idealen Halloween-Lektüre ist, die Protagonistin selbst wird zum vampirhaften Racheengel und sucht die korrupte Kleinstadt-Elite heim. Im Nachthemd tritt sie auf, spielt sogar bei Flutlicht eine Runde Tennis mit den Gangstern des Ortes, die meinen, sie könnten die schöne Frau so einfach verführen. Ganz großes Lesekino also.
Mein Kollege Carsten Otte empfiehlt Dana Grigorcia, Die nicht sterben, erschienen bei Penguin. Mehr Lesetipps zu Halloween gibt's gleich hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Und alle Empfehlungen, die können Sie auch online auf unserer Seite SWR Kultur finden. Stichwort Halloween.
Around me and his tongue in my eyes. Still can't you quiet now, my precious boy? Don't struggle like that. I will only love you more, but it's much.
Schreibende Frauen sind im Literaturbetrieb immer noch unterrepräsentiert. Autorinnen werden weniger rezensiert als ihre männlichen Kollegen. Sie werden in Literaturgeschichten und in Kanonlisten weniger berücksichtigt und sie werden schneller ausgemustert, also nicht mehr gedruckt. Die Literaturwissenschaftlerin Nicole Seifert und die Buchhändlerin und Literaturvermittlerin Magda Birkmann haben sich vorgenommen, das Missverhältnis etwas zugunsten der Frauen zu drehen. Im Rowohlt Verlag haben sie gerade die ambitionierte Reihe Rororo Entdeckungen gestartet. Dort erscheinen Romane bemerkenswerter, aber vergessener Autorinnen aus dem 20. Jahrhundert. Ich habe Magda Birkmann von der Berliner Buchhandlung Ocelot letzten Sonntag auf der Frankfurter Buchmesse getroffen und mit ihr über die Rororo-Entdeckungen gesprochen.
Frau Birkmann, Sie sind ja so eine echte Bücherschatzsucherin, die immer schon gerne in Antiquariaten und auf Flohmärkten nach besonderen Büchern gestöbert hat. Wann kamen die Frauen, die Autorinnen denn besonders ins Spiel?
So richtig zum ersten Mal aufgefallen ist mir dieses Thema tatsächlich in der Schule, in meinem letzten Schuljahr, als die letzte Deutschlektüre in der 13. Klasse angekündigt wurde. Das sollte die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann werden. Und dann habe ich so angefangen nachzurechnen und festgestellt, wir haben bis auf das Tagebuch der Anne Frank in der 7. Klasse nie eine Deutsch-Prosa-Lektüre von einer Autorin gelesen. Und dann habe ich den Aufstand geprobt und meiner Deutschlehrerin gesagt, das finde ich nicht okay. Und dann hat sie gesagt, guter Einwand, ich denke nochmal nach. Und dann haben wir stattdessen Cassandra von Christa Wolf gelesen. Und das hat mich tatsächlich so zum ersten Mal auf diesen Pfad gebracht.
Also schon in der Schule ging das los. Und dann haben Sie auch ziemlich gezielt nach Frauen, Literatur von Frauen gesucht?
Nee, da noch nicht. Da ist mir zum ersten Mal einfach aufgefallen, dass irgendwie zumindest so in der Schule in diesem Kanon so ein Missverhältnis herrscht. Da habe ich mir dann in den späteren Jahren so im Studium nicht so viele Gedanken gemacht. Da habe ich einfach irgendwie gelesen, worauf ich Lust hatte. Und dann, je aktiver ich online wurde und je mehr ich da mit so feministischen Literaturfans in Kontakt kam, desto mehr hat sich das irgendwie in diese Richtung entwickelt.
Wie wählen Sie die Bücher für diese neue Reihe der Entdeckungen aus? Wo kommen die her? Wo finden Sie die Sachen?
Auf ganz vielen verschiedenen Wegen tatsächlich. Also es ist vieles, was wir einfach irgendwie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, Nicole Seifert und ich, mal gelesen haben und was uns irgendwie einfach nicht loslässt. Aber es ist auch eben Stöbern in Bibliotheken, Stöbern in Antiquariaten, Glücksfunde in öffentlichen Bücherschränken und auf Flohmärkten, gucken in Biografien von Autorinnen, mit welchen anderen Kolleginnen hatten diese Autorinnen zu tun, auf wen haben die sich bezogen. Man folgt da dann ganz schnell ganz vielen verschiedenen Pfaden.
Welche Kriterien legen Sie an die Bücher an, die in die Reihe dürfen?
Also es ist momentan beschränkt auf Romane. Ein so ein Stichwort bei uns von Anfang an irgendwie in der Absprache auch mit dem Verlag und in der Findung dieses Konzepts war immer dieses Leseerlebnisse. Also so ein Buch, was wirklich so ein Erlebnis ist und was auch heutige LeserInnen noch mitreißt und natürlich eine literarische Qualität haben soll, aber eben auch einpacken soll von der Handlung her, von der Sprache her. Und was aber auch die Themenvielfalt und die Motivvielfalt weiblichen Schreibens aufzeigen soll.
Und bei der Zeit beschränken Sie sich aufs 20. Jahrhundert ganz bewusst?
Ja, jetzt erstmal schon. Einfach weil wir einen Rahmen feststecken mussten irgendwie mit, wie kündigen wir das jetzt alles an, was machen wir so. Und es gibt natürlich auch aus dem 19. Jahrhundert und früher Autorinnen, die irgendwie vergessen sind. Aber je älter die Literatur wird, je weiter zurück man geht, das wissen wir, auch Männer aus dem 19. und dann aus dem 18. Jahrhundert werden jetzt gar nicht mehr so viel gelesen heutzutage. Irgendwann ist dann, glaube ich, doch so für die allgemeine Leserinnenschaft die Schwelle da ein bisschen zu hoch oder ist einfach zu weit weg.
Ein Mädchen mit Prokura von Christa Anita Brück macht den Anfang. Worum geht es in dem Buch?
Das ist ein Berliner Angestelltenroman aus der Zeit der Weimarer Republik. Es geht um eine weibliche Angestellte, die sich durchbeißen muss gegen viele Widerstände, vor allem der männlichen Kollegen in der Zeit der Wirtschaftskrise oder der deutschen Bankenkrise spezifisch von 1931.
Was ist das Leseerlebnis bei diesem Buch? Was würden Sie sagen?
Dass das Buch in der zweiten Hälfte quasi ein Krimi wird. Also es passiert ungefähr auf der Hälfte des Buches, passiert ein Mordfall. Und diese Protagonistin Thea Eken, die wird in diesen Mordprozess verstrickt. Und dann ist die Handlung einfach unglaublich spannend.
Dann gibt es noch Freundliche junge Damen von Mary Renault und Eine Tochter Harlems von Louise Merriweather. Was zeichnet diesen Roman besonders aus für Sie?
Eine Tochter Harlems ist eine ganz, ganz großartige Coming-of-Age-Geschichte, spielt im Harlem der 30er auch. Die Erzählerin ist ein 12-jähriges schwarzes Mädchen, die da in Armut aufwächst, in sehr schwierigen Verhältnissen, die von rassistischer Gewalt, aber auch von sexualisierter Gewalt, von Chancenlosigkeit geprägt sind. Und es ist aber trotzdem so eine ganz taffe, sympathische Erzählerin, die auch ganz viel berichtet eben vom Wert von Gemeinschaft, von Community, von Solidarität und wo immer so ein Hoffnungsschimmer durchkommt. Und das ist einfach ein Text, der hat mich und dann auch die anderen aus dem Team total berührt und total begeistert.
Das sind auf den ersten Blick sehr unterschiedliche Themen und Romane und Figuren. Aber konnten Sie vielleicht doch so ein bisschen was wie wiederkehrende Motive oder was Gemeinsames erkennen, bestimmte Traditionslinien?
Also was wir jetzt bei den drei Titeln als Gemeinsamkeit haben, ist, sie spielen alle in einer ähnlichen Zeit, alle so in den 30ern, gehen alle drei um junge Frauen, die so diesen Platz im Leben suchen und vor allem mit Rollenvorstellungen kämpfen und damit kämpfen, eben aus diesen festgefahrenen Rollenbildern auszubrechen und eine Identität und ein Leben zu finden, das für sie wertvoll ist, was aber vielleicht ein bisschen gegen die Konventionen geht.
Gezielt feministische Texte sind das aber doch meistens nicht vermutlich, oder? Mit dieser Intention schon geschrieben.
Nee, das würde ich nicht sagen. Also bei Louise Merriweather würde ich es noch am ehesten vermuten, dass sie sich wahrscheinlich auch als Feministin bezeichnet hat. Und die hat auch speziell mit so einer Ästhetik, die eine weibliche Perspektive in diese schwarze Literatur der 70er Jahre hineinbringen sollte, geschrieben. Bei den anderen beiden Autorinnen würde ich jetzt nicht vermuten, dass die mit einer speziellen feministischen Agenda geschrieben haben. Und das ist auch nicht unser, man kann eh nicht Maßstäbe von heute auf 50, 60, 70, 80, 100 Jahre alte Bücher anlegen. Ich finde, da steckt dann trotzdem feministische Themen mit drin, einfach weil, wenn es um Frauenleben und um die Probleme und Themen in Frauenleben geht, dann wird es immer irgendwie feministisch relevant. Aber das ist nicht unser Anspruch, dass es Bücher sein müssen, die wirklich mit so einem feministischen Ansatz von vornherein geschrieben wurden, sondern wir wollen einfach die Vielfalt von weiblichem Erleben und von weiblichem Schreiben zeigen.
Vielen Dank, Magda Birkmann, Buchhändlerin bei Ocelot in Berlin. Zusammen mit Nicole Seifert gibt sie bei Rowohlt die neue Reihe Rororo Entdeckung heraus. Gerade sind die ersten drei Romane von Christa Anita Brück, Mary Renault und Louise Merriweather erschienen.
We sailed off on a promise when our love was sore and new that I'd never change, neither would you. Up in arms with laws of nature, had it written out in stone. To combat our biggest fear, that of ending up alone. And it stings, yes it burns, when it ends, when the bubble bursts. And it makes no sense, speak these words, I loved you, but I don't love you.
SWR 2, Sie hören das Lesenswert-Magazin mit Musik der dänischen Singer-Songwriterin Tina Diko. Peter Handke wurde in den 90er Jahren und dann noch einmal rund um den Literaturnobelpreis 2019 heftig kritisiert. Vorgeworfen wurde ihm vor allem sein Eintreten für serbische Nationalisten und die Verharmlosung von Kriegsverbrechen und Völkermord. Seine trotzige Antwort darauf wurde fast zum geflügelten Wort.
Ich bin Schriftsteller. Ich komme von Tolstoi. Ich komme von Homer. Ich komme von Cervantes. Lasst mich in Frieden und stellt mir nicht solche Fragen. Hanckes neues Buch erscheint eine Woche nach der Buchmesse. Die Kontroverse dort hat diesmal der Philosoph Slavoj Žižek ausgelöst. Hanke klingt in der Ballade des letzten Gastes fast klassisch. Er kommt ja auch von Homer. Immer wieder taucht allerdings doch sein Jähzorn auf, direkt neben dem Wunsch nach Einsamkeit. Ein virtuoses Spätwerk, findet mein Kollege Alexander Wasner.
Knapp 200 Seiten, und das ist für ein Buch eine Idealstrecke, so wie 90 Minuten für eine Theater- oder Kinoaufführung. Der neue Handke hat genau diese knapp 200 Seiten. Er ist in graues, etwas grobes, sehr schlichtes Leinen gebunden. Der Schutzumschlag zeigt einige Flechten, die aussehen wie klassisch griechische Ornamente. Sie wissen schon, an den Säulen die Akanthusblätter. Nichts ist da ohne Sinn, nichts ohne Bedeutung. Handke geht seinen Weg weiter ins Klassische, auch mit dem neuen Buch »Die Ballade des letzten Gastes«. Der Held im neuen Buch heißt Gregor, wie der Bruder von Handkes Mutter. Nicht zum ersten Mal heißt ein Held bei Handke Gregor. Gegen Ende des Buchs erfährt man, er heißt Gregor Werfer. Er reist ins Dorf der Kindheit. Natürlich legt er, wie Handke-Helden das seit dem ersten Roman die Hornissen tun, die letzte Etappe mit dem Bus zurück. Die alleinstehende Schwester überrascht ihn mit einem Kind auf dem Arm und vom Bruder Hans kommt die Nachricht, er sei als Fremdenlegionär in einem Krieg in den Tropen erschossen worden. Diese Nachricht ploppt auf dem Taschentelefonschirm auf. So viel altmodische Eindeutschung des Smartphones muss bei Handke sein. Nach 20 Seiten ist das Romanumfeld komplett. Die Erschütterung Gregors ist groß. Er wagt nicht, die Todesnachricht weiterzugeben. Stattdessen geht er zum Kind der Schwester und beschimpft es.
Mundräuber. Klein Moses schwimmend fern vom Nil in der eigenen Pisse. Furzkasper. Mostbirnkopf, Rotzglockenzieher, Buchhalter, Hallodreh mit dem weißen Verliererarsch.
Das Kind fühlt sich bemerkt und unterhalten und jauchzt geradezu auf. Natürlich erinnert das erheblich an Handkes frühe Stücke, etwa die Publikumsbeschimpfung, mit der er in den 60er Jahren bekannt geworden ist. Bei dem Stück stehen Schauspieler auf der Bühne, das Publikum beschimpfen sie wüst und applaudieren ihm anschließend vor dem eigenen der Schauspieler Abgang. Und dieser Abgang kommt auch hier. Gregor Werfer bricht auf, nur ist die Natur verschwunden. Die Heimat ist zur zersiedelten Agglomeration, zur Zusammenballung geworden. Es gibt keine Grenze zwischen Stadt und Land, zwischen Kultur und Natur und selbst der Obstgarten der Eltern ist verschwunden. Gregor Werfer geht immer weiter. Die ausgedehnte Wanderung dauert eine Woche. Eine Reduzierung, eine umgekehrte Art der Schöpfung, also sozusagen eine Erschöpfung des Helden. Die Natur spiegelt diese Erschöpfung. Die Außenwelt spiegelt die Innenwelt. Auch da denkt man an ein frühes Werk des Autors. Und so ist das Buch eine anspielungsreiche Wanderung. Vielleicht ist es damit nicht immer das ideale Einstiegswerk für künftige Handkeleser, aber es ist eine Einladung, sich mit dem Werk zu befassen. Am Ende findet Gregor in Gasthäusern eine Art von Bestimmung seiner selbst als letzter, wörtlich ganz schön seltsamer Gast auf der Welt. Man staunt, wie Handke einfach so sein Ding durchzieht, seine von den kleinbürgerlichen Verhältnissen der Kindheit geprägte Klassik schreibt. Und man liest und staunt auch über die Präzision, mit der Handke in der Erschütterung Gregors nebenbei auch ein Echo schreibt auf die Kritik an seiner Haltung im Jugoslawienkrieg. Angst und Trotz sind da spürbar. Und vielleicht auch, man zögert das zu sagen, aber Kafka steht bei Handke schließlich immer Pate, Scham.
Es handelte sich um keine Todesgefahr, jedenfalls keine unmittelbare. Es drohte ihm kein Berufsverbot. Man war nicht auf der Spur all der Morde, die er als junger Mann seinerzeit begangen hatte, wenn auch jeweils allein im Traum.
Die Ballade des letzten Gastes ist ein Spätwerk. Und es ist eine sehr schöne Erzählung von der Selbstreduktion, vom Verschwinden. Irgendwann kocht sich der Held Tee aus den Flechten, die den Schutzumschlag zieren. Er schläft in Bombentrichtern. Und man weiß nicht so genau, wie man das verstehen soll, aber es kommen starke Sätze.
Als ich mich schnarchen hörte beim Schlaf im Bombentrichter. Aus heiterem Himmel, angefallen von einem Schmetterling.
Das sind Sätze, die er schon als letzter Gast formuliert. Als der, der sich erschöpft am Rand von was auch immer einfindet. Bei Handke ist wieder einmal alles zusammengedacht. Die Wunden wie die Wunder der Natur. und der Menschheit und des Autors. Man kann da eine Form von ästhetischem Idealismus herauslesen und genau das ist schließlich Klassik. Das Buch ist jedenfalls wie sein Held und wohl auch sein Autor. Letzter Gast in einer Literaturlandschaft, die sich, ich würde sagen, leider rasant verändert hat.
Alexander Wasner über den neuen Roman von Peter Handke, Die Ballade des letzten Gastes, erschienen bei Surkamp.
You came to me in peace. I gave you what you wanted, but no more than just enough. And now I'm on my knees. Have mercy on my soul, I am here to return your love. I'm reaching to be found. Let anyone that trusts in me be seen and be heard. And Lord, if I had known that love would be your punishment, I would have kept my word, 'cause that's what you do. For someone you love, you do it all for someone you love. Someone you love, you do it right for someone you love.
Der Lyriker Jan Wagner hat mal etwas sehr Schönes über die angebliche Sperrigkeit von Gedichten gesagt. Wer Literatur liebt, liebt genau das, dass man mit 15 Jahren ein Gedicht von Georg Trakl liest und gar nichts versteht. Mit 25 dieses Gedicht liest, bewundert und etwas zu verstehen glaubt und es dann mit 45, 65 oder 85 wiederlesen kann. Das Gedicht verändert sich mit einem selbst und bleibt offen. Diese Offenheit von großer Literatur muss jeden beunruhigen, der die Welt in Normen und Regeln pressen will. Soweit Jan Wagner. Und für solche Menschen, die Offenheit eher beunruhigt, wären dann auch die wunderbaren Gedichte von Jan Wagner selbst nichts. Staunend beugt er sich über die Dinge, schaut in den Himmel und stellt Fragen. Immer in einem warmen Ton. Steine und Erden heißt sein neuer Band. SWR-Literaturchef Frank Hartweg hat ihn gelesen.
In der Rede zur Verleihung des Georg-Büchner-Preises 2017 formulierte Jan Wagner sein poetisches Credo. Ich mache Verse aus der Überzeugung heraus, dass noch das Geringste zum Gedicht werden kann und, hat man Auge und Ohr, ein Gedicht die komplexesten Dinge in sich birgt, die Schönheiten wie die Dunkelheiten unmittelbar und sinnlich erfahrbar macht und dabei weder der Welt noch der Gegenwart den Rücken kehrt. Kein Zweifel, an dieses Bekenntnis hat sich Jan Wagner immer gehalten und er tut es auch im neuen Gedichtband »Steine und Erden«. Durch diese beharrliche Verpflichtung erscheint Jan Wagner darum wie ein konservativer Dichter. Aber das ist nicht korrekt, weil, wie er sagt, ein gelungenes Gedicht unwiderstehlich dazu einlädt, die Welt neu zu sehen und damit neu zu denken. Und das kann auch einem Panther passieren.
Wie er mit unentrinnbar weichen Pfoten um Ecken gleitet, während sein Gebrüll in allen Knochen bebt. Wie er den Boden mit jedem feinen Riss darin wie Brei betastet und verinnerlicht, sein Leib mit allen Gliedern schwärzer als ein Barrel von Rohöl, räuberisch, ein Alibaba, der keine 40 anderen braucht und prall von Springbock und Okapi zwischen Gras und Schrott in einer Ecke des April erneut erstarrt zu einem steifen Kreis aus Schlaf, zu diesem Reifen von Pirelli.
Nun denkt natürlich jeder bei Panther an Rainer Maria Rilke. Und Rilke ist einer, mit dem Wagner gerne, wie auch mit Friedrich Hölderlin, sein lyrisches Spiel treibt. Aber während Rilkes Gedichte zur Transzendenz streben, mal zu Gott, den Engeln, auf jeden Fall zu etwas Höherem, ohne es je zu erreichen, was genau zu dieser speziellen paradoxen Rilke-Spannung führt, ist Jan Wagner ein Dichter der Immanenz, der Welt der Dinge, des Nahbereichs. Wir lesen beim Panther von Blindenschrift, also Brei, von Rohöl, von Autoreifen, vom räuberbezwingenden Alibaba. Und dazwischen funkt auch noch der unbeständige April herum, dem der berühmte Dichter T.S. Eliot sein scharfes Urteil gewidmet hat, der April sei der grausamste Monat. Viele Anspielungen könnte man meinen, Gelehrtenlyrik, aber man muss das alles gar nicht wissen, weil es nicht das ist, was Wagners Dichtungen antreibt. Das Gedicht führt uns in neue Zusammenhänge, verbindet Kulturelles mit Natur, Schrott mit Tieren, Märchen mit Technik. Es geht um Verwandlungen. Der Panther ist Rohöl, ist Alibaba und am Ende eben auch ein Pirelli-Reifen. Hinter dieser ästhetischen, man müsste fast sagen Erkenntnislehre, steckt ein schöner, ja ein moralischer Gedanke. Wenn dieses in jenes verwandelt werden kann, dann ist doch keines dem anderen fremd. Dies meint nicht, dass alles mit einem zusammenhängt, das wäre ja banal. Nein, es sind die Gedichte selbst, die mit höchster Genauigkeit bestimmen, was miteinander vernetzt ist. In diesem Sinne sind Wagners Gedichte kleine Präzisionsmaschinen der Metamorphose. Der neue Band umfasst 5 Teile mit je 12 bis 15 Gedichten. Sie erzählen von vielen Reisen, sie rufen geschichtliche Ereignisse auf oder ganz private Kindheits- und Jugenderinnerungen. Nichts, was nicht der Poesie fähig wäre, solange man nur das Zauberwort findet, das die Verwandlungen startet. Der letzte Zyklus beginnt mit einem kleinen Gedicht in der japanischen Gedichtform des Haiku. Sein Titel: Streichholz.
Eines klappert noch in der Schachtel. Gehütet wie ein erster Zahn, dann angerissen in dichtestem Dunkel. Ah, hier bin ich, war ich.
Eine Geste des Abschieds. Wer Subjekt ist, wer Objekt ist, ist gar nicht zu entscheiden. Das Ich nicht mehr als ein abgebranntes Streichholz, das das Wort Ich in sich trägt. Am Ende greift auch der Dichter der nahen Dinge zur Welt und zum Himmel aus, aber ganz konkret. Das letzte Gedicht ist das titelgebende Steine und Erden. Darin heißt es: Vereint auf dieser Autobahn, als sammle sich die ganze Welt aus Beirut, Bayreuth, Verdun oder Werden, bei Steine und Erden, bei Steine und Erden. Orte des Krieges, Orte der Kunst, Orte des Gleichklangs. Steine und Erden steht dabei auf einem Schild, das, Zitat, nach wie vor am Himmel hängt, vielmehr dort thront, wer wir auch sind, was immer wir waren, was wir werden, Steine und Erden, Steine und Erden. Also doch die ganz großen Fragen, aber eben nicht große Rilke- oder Hölderlin-Antworten. Jan Wagner beweist einmal mehr in seinem neuen Gedichtband, dass man sie mit der poetischen Aufmerksamkeit für die kleinen Dinge, für das, was uns umgibt, beantworten kann.
Aufmerksamkeit für die kleinen Dinge. Gerade gut, vielleicht auch in Zeiten, wo uns die großen Dinge und Ereignisse ziemlich überfordern. Frank Hertwig war das über Steine und Erden, den neuen Gedichtband von Jan Wagner, erschienen bei Hansa Berlin.
Yes, you'll be born again. For someone you love. You'll be born again for someone you love. Born again for someone you love, someone you love. Let yourself be born again for someone you love, someone you love. Yeah, you'll do it all for someone you love, someone you love. You'll be born again for someone.
Musik von Tina Diko und ihrem Album Whispers im SWR 2 Lesenswert Magazin. Am Dienstag ist Halloween und draußen macht sich so langsam Herbststimmung breit. Die beste Zeit eigentlich, um sich mit der Decke aufs Sofa zu verkrümeln und zu lesen. Unsere Literaturredaktion hat sich ein paar passende Tipps überlegt. Dieser hier kommt von meiner Kollegin Nina Wolf.
Bevor ich jetzt sofort verrate, welches Gruselbuch ich empfehlen möchte, gebe ich einen kleinen akustischen Hinweis zum Selbstraten. Ein Herz. Herz klopfen. Sie ahnen es jetzt bestimmt schon. Da kann es nur um den Schauerkönig himself gehen, Mr. Edgar Allan Poe. Schließlich ist die wahrscheinlich bekannteste Herzklopfgeschichte aller Zeiten das verräterische Herz. Edgar Allan Poe prägte mit seinen Kurzgeschichten nicht nur die moderne Literatur, sondern gab dem Typus Schauermärchen einen ganz neuen Anstrich, indem er nicht von Vampiren oder Hexen schrieb, sondern vom gruseligsten überhaupt, nämlich dem Menschen. Poes Geschichten drehen sich um Schuld, Obsession und das menschliche Gefühlsleben. Ganze dreimal Edgar Allan Poe gibt es in meiner Empfehlung. Unheimliche Geschichten heißt der Band und ist 2018 bei Galliani Berlin erschienen. Er enthält den Poe'schen Gruselklassiker Das verräterische Herz, die mörderische Geschichte Der schwarze Kater und, etwas unbekannter, Der Teufel im Glockenturm. Grusel, Grusel, Grusel. Diesen Dreiklang hat Fjodor Dostojewski zusammengestellt. In einem Nachwort lobt er Poes Schreiben und schwärmt von E.T.A. Hoffmann. Ein kleines Büchlein also, in dem die ganz Großen zusammenkommen. Und eine ganz Große. Denn was das Buch ganz besonders macht, sind die Illustrationen. Die hat Kat Menschik gestaltet. Schockorange und dämonisch lila bebildert die Berlinerin die Geschichten von Edgar Allan Poe. Die schaurig schönen, unheimlichen Geschichten gehören zu ihrer Reihe Lieblingsbücher. Wer also Geistreiches und Geisterhaftes schätzt, findet in Unheimliche Geschichten sicher eine freudige Herbstlektüre mit Gänsehautfaktor.
Nina Wolf empfiehlt Edgar Allan Poe, Unheimliche Geschichten, ausgewählt von Fjodor M. Dostojewski und illustriert von Kat Menschik, erschienen bei Galliani. Und mein Kollege Alexander Wasner legt Ihnen jetzt ein Buch von Rohr Wolf ans Herz mit dem schönen Titel »Die Vorzüge der Dunkelheit«.
Schreiben Sie mal das Wort Horrorroman auf. Das sieht seltsam aus, mit den vielen O's und R's, mehr wie ein Muster auf der Schreibmaschine als ein Wort. Es gibt einen Autor, der hat daraus ein Spiel gemacht. Rohr Wolf erkannte, dass ein Horrorroman ja wohl notwendig von ihm, Rohr, handeln müsste. Und deshalb hat er einen geschrieben. Die Vorzüge der Dunkelheit. Die Unterzeile lautet 29 Versuche, die Welt zu verschlingen. Es ist eine Reiseerzählung, aber surreal. Dauernd schläft und wacht der Held auf an anderen Ländern, im Wasser, auf dem Land. Seine Hand liegt plötzlich neben ihm und gehört nicht zu ihm. Sein Kopf fließt durch ein Sieb, er wird erschossen oder halt auch nicht und dann fressen ihn eben Tiere auf. Oder ein Doktor untersucht ihn mit erstaunlichen Instrumenten. Alles wirkt merkwürdig zersplittert und zerfetzt. Mal ist das super lustig, mal sehr schaurig, manchmal sehr beklemmend. Dazwischen hat Rohr Wolf Collagen drucken lassen. Seine surrealen, an Max Ernst erinnernden Bilder hat er nachts aus uralten Zeitschriften ausgeschnitten mit der Nagelschere. Das war seine Art, sich vom Alkohol fernzuhalten. Rohr Wolf ist in Text und Bild ein Fachmann für Collagetechnik. Sein bekanntestes Pseudonym war Raoul Tranchierer. Tranchieren, das kennt man vom Rumpsteak. Rohr Wolf ist vor ein paar Jahren gestorben. In den letzten Jahren hat ihn eine Krebserkrankung malträtiert, ein Medizin- und Altershorror. Genau davon handelt das Buch Vorzüge der Dunkelheit, das für jeden der Schrecken näher ist, als man denkt. Die Vorzüge der Dunkelheit von Rohr Wolf ist bei Schöffling erschienen.
Die Halloween-Empfehlung von Alexander Wasner und unser letzter Lesetipp, der führt nach Asien. Auch dort gibt es Geister und Untote, zum Beispiel in Korea. Dort, auf der Insel Jeju, spielt der Roman »Ein Flüstern aus der Mauer« von Lim Chul-woo. Den hat meine Kollegin Katharina Borchert ausgewählt.
Wer flüstert und wispert denn da aus der Mauer? Wer murmelt und tuschelt und zischt? Es sind drei Kinder, die im neuen Roman des südkoreanischen Autors Lim Chul-woo herumgeistern. Ein Flüstern aus der Mauer heißt der Roman, denn dort in der Mauer, da wohnen die drei Geschwister, als Geister. Manchmal kann man sie erahnen, als flitzende Lichtpunkte zum Beispiel. Der Pensionär Han Min-woo erkennt sie kaum. Er ist aus der Megacity Seoul auf die Insel Jeju gezogen und hat dort ein altes Haus gekauft. Seinen Lebensabend stressfrei genießen, das will er. Aber er beschäftigt sich auch viel mit der Geschichte der Insel, wo es 1948 zu einem entsetzlichen Massaker kam. Wer als links galt, als Kommunistenfreund, wurde auf Jeju ganz einfach abgeknallt. Von 400 Dörfern wurden 270 zerstört. Auch die Familie der heute noch umherflirrenden Kinder traf es. Davon wispern die drei in eigenen Kapiteln. Das klingt traurig und fröhlich zugleich, denn die drei warten noch immer auf ihre verschollene Mutter, aber sie treiben auch einigen Schabernack. Geister, Das sind letztlich die gewaltsam Gestorbenen. Es sind die, die keine Ruhe finden, die zwischen Diesseits und Jenseits festhängen. Oft sind es schamanische Rituale, die den Untoten helfen, auch jetzt bei Lim Chul-U, der in seinem neuen Roman wieder sehr nachdenklich erzählt. Und es helfen Träume. Pensionär Han kann die flirrenden Kindergeister zwar nicht sehen, aber er kann sie träumen. Es sind diese zauberhaften Zwischenräume, in denen man die Toten treffen, ihnen helfen und sie erlösen kann.
Die Empfehlung von Katharina Borchert, Lim Chul-U, ein Flüstern aus der Mauer, erschienen im Iudikum Verlag. Alle Herbst- und Halloween-Tipps finden Sie auch online auf unserer Seite SWR Kultur und dort in der Rubrik Literatur. I'm too far. Er gilt als einer der größten Dichter Lateinamerikas. Im September 1973, vor 50 Jahren, starb Pablo Neruda kurz nach dem Militärputsch in Chile. Für die Chilenen war er zusammen mit Salvador Allende eine nationale Ikone. Als offizielle Todesursache wurde Krebs angegeben, aber zahlreiche Spekulationen über Nerudas Tod mit 69 Jahren gehen von einer Vergiftung durch Anhänger des Militärmachthabers Augusto Pinochet aus. Andere vermuten sogar, dass der US-amerikanische Geheimdienst CIA dahinter steckte. Das ist eher unwahrscheinlich. Aber der CIA hat den Nobelpreisträger jahrzehntelang ausspioniert. Und auch der KGB war an Neruda interessiert, wie neuere Dokumente zeigen. Peter B. Schumann berichtet.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Paulo Nerudas Gedichte haben nicht nur in Lateinamerika Generationen bewegt. Seine Werke und die endlose Zahl von Studien über seine Literatur und sein Leben füllen Bibliotheken. Sein politisches Engagement als überzeugter Kommunist hat dagegen besonders die Geheimdienste in der Zeit des Kalten Krieges interessiert, vor allem den CIA. Aber auch der sowjetische KGB soll versucht haben, ihn für seine Ziele einzuspannen, wie aus den vor einiger Zeit freigegebenen Dokumenten hervorgeht, die der für seine CIA-Analysen bekannte chilenische Publizist Carlos Basso Prieto einsehen konnte.
Es gab ein US-amerikanisches Spionageprojekt in den 1940er Jahren, Venona genannt, das den Telegrammverkehr des KGB in Lateinamerika durchforstete. Und einem dort gefundenen Dokument konnte ich entnehmen, dass die Sowjets mehrere Anstrengungen unternommen haben, um ihn als Informanten zu gewinnen. Das Ergebnis wird nirgends erwähnt. Aber ich bin sicher, Neruda hat Nein gesagt.
Der Dichter, der 1945 in die Kommunistische Partei Chiles eingetreten war, wurde dagegen als ein lohnendes Objekt vom CIA auserkoren. Er war als Berufsdiplomat in den 1930er Jahren weit herumgekommen, stand mit der Allianz der antifaschistischen Intellektuellen in Spanien in Verbindung und besaß zahlreiche Kontakte zur Linken in aller Welt.
Seine Bedeutung als wichtiger politischer Aktivist wurde durch seine Berühmtheit als Dichter noch verstärkt. Er war damals eine der renommiertesten Persönlichkeiten des Kommunismus. Deshalb interessierte den CIA an Neruda nicht nur dessen Einfluss in Chile, sondern besonders sein weltweites Ansehen.
Der CIA ließ zeitweise jeden seiner Schritte verfolgen. Als der Dichter beispielsweise im April 1950 nach Guatemala flog, haben die Agenten folgende Details notiert.
Er ist im Hotel San Carlos abgestiegen und hat Gespräche geführt mit linken Aktivisten und kommunistischen Gruppen Guatemalas. Eine Miss Beverly Hepburn hat sämtliche Kosten bezahlt, darunter die 3 Mahlzeiten, die er täglich zusammen mit 5 bis 10 guatemaltekischen Kommunisten eingenommen hat.
Der Observierungswahn der CIA eskalierte mit dem wachsenden Prestige Nerudas. In den Dokumenten des Geheimdienstes ist sogar von einer kommunistischen Kulturoffensive in Lateinamerika die Rede, an der er mitgewirkt haben soll. Wörtlich heißt es:
Sogenannte kulturelle Gesellschaften breiten sich immer mehr aus. Gerade haben sich in Brasilien und Chile neue russische Zentren gebildet und weitere Zellen werden in anderen Ländern mit Unterstützung des kommunistischen chilenischen Poeten Pablo Neruda vorbereitet, der gerade von dem sowjetischen Propagandisten Ilja Ehrenburg besucht wurde.
In Anbetracht des wenig ausgeprägten politischen Differenzierungsvermögens der CIA dürfte es sich bei den sogenannten russischen Zentren wohl um linke Kultureinrichtungen mannigfaltiger Couleur gehandelt haben.
La CIA tenía mucho interés.
Der CIA zeigte besonders viel Interesse für alles, was mit Kultur zusammenhing, als Teil seines ideologischen Abwehrkampfs. Es gab sogar eine besondere Abteilung für kulturelle Manipulationen. Diese unternahm verschiedene Anstrengungen, die Meinung über Neruda zu beeinflussen, seinen Ruf zu schädigen, um ihn beispielsweise 1968-69 als Präsidentschaftskandidaten zu verhindern.
Neruda verzichtete damals zugunsten von Allende. Wenig später versuchte der CIA mit Hilfe des französischen Poeten René Tavernier, Neruda wegen eines frühen verherrlichenden Stalin-Gedichts 1971 als Kandidaten für den Nobelpreis zu diskreditieren.
Nerudas Poesie ist nichts anderes als ein Instrument im Dienst des Kommunismus. Er hat sich nicht gescheut, eine Ode an den brutalen sowjetischen Diktator zu schreiben und den Stalin-Preis entgegenzunehmen.
Doch solche von Neruda selbst bekannten Irrtümer konnten sein weltweites Prestige genauso wenig erschüttern wie die Manipulationen des CIA. Sie beschädigten eher die Glaubwürdigkeit des Geheimdienstes, dem bis heute unterstellt wird, sogar den Tod Pablo Nerudas durch eine Giftspritze beschleunigt zu haben.
Pablo Neruda und die Geheimdienste. Ein Bericht war das von Peter B. Schumann.
When it ends.
Und das war das Lesenswert-Magazin hier auf SWR 2 für diesen Sonntag. Alle Buchtitel und Themen dieser Sendung können Sie im Netz nochmal nachschauen, auf den Literaturseiten von SWR Kultur. Dort und in der SWR 2 App können Sie unsere Sendung auch nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von der dänischen Singer-Songwriterin Tina Diko und dem Album Whispers. Am Mikrofon war Anja Höfer. Lesen Sie wohl!